Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Die Erzbischöfe von Trier waren im Mittelalter mächtige Herrscher, die über Jahrhunderte ein riesiges Gebiet entlang der Mosel regierten. Sie waren gleichermaßen weltliche wie geistliche Leitfiguren, die ebenso viele Verbündete wie Feinde hatten. Doch auch die Trierer Erzbischöfe waren nicht allmächtig und wie viele andere Herrscher waren sie das Ziel von Intrigen, Entführungen und Morden. Und vor fast 1000 Jahren ist ein neuer Bischof auf dem Weg nach Trier, um sein Amt anzutreten. Bischof Kuno von Pfullingen. Doch den Trierern war Kuno ein Dorn im Auge und so beschlossen sie, den neuen Herrscher auf seinem Weg abzufangen und zu töten. Miguel, du hast dich tief in die Quellen und Berichte rund um diesen spektakulären Mord gegraben. Wer war denn überhaupt dieser Kuno von Pfullingen?
Ja, Kuno von Pfullingen. Der Name ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das bezieht sich auf einen Ort, den es tatsächlich gibt, etwa 40 Kilometer südlich von Stuttgart, also im Schwabenland. Pfullingen hat heute etwa, ich glaube, 20.000 Einwohner. Und von da kam halt der besagte Kuno, von dem wir ansonsten aber tatsächlich gar nicht so viel wissen bezüglich seiner Herkunft. Ja, und dieser Kuno von Pfullingen, den hat es dann im Laufe seiner, ich sag mal, kirchlichen Karriere nach Köln verschlagen. Man vermutet, dass er etwa im Jahre 1025 geboren worden ist, also vor rund 1000 Jahren. Und der Vater hieß Eilof und die Mutter Hatzecha. Und da hört es schon zum Beispiel auf. Aus einer Chronik, die einige Jahre nach seinem Tod entstanden ist, da heißt es, sie seien mit großen, ausgedehnten Gütern gesegnet gewesen. Also die waren wahrscheinlich reich. Und der Sohn hätte wahrscheinlich das Erbe antreten können, aber er entschied sich aus unbekannten Gründen für eine kirchliche Karriere. Und das hatte einen besonderen Grund, denn er hatte einen Onkel und der war der Erzbischof von Köln, Anno der Zweite.
Also wirklich ein sehr mächtiger Onkel und der hat Kuno dann zum Bischof gemacht oder wie lief das?
So ungefähr. Man muss sich das so vorstellen, wir sind in einer Zeit, in der es nicht so wie heute einen modernen Staat gibt, sondern es regieren Könige. Könige mit Feudalrechten, das ist so ein personalisiertes Abhängigkeitsverhältnis. Ich gewähre dir Schutz, dafür musst du mir Gefolgschaft leisten. Und das zog sich durch alle Ebenen der Gesellschaft vor rund 1000 Jahren. Und im damaligen Deutschland, das ist nicht das Deutschland, was wir heute kennen, da war das halt so konstruiert, dass es also einen mehr oder weniger mächtigen König gab. Das waren die Ottonen und dann die Salier, das war das Geschlecht. Und unter ihnen folgten dann verschiedene Herzöge, Fürsten, aber auch Bischöfe, die auch alle halt eben über verschiedene Gebiete herrschten. Und einer von denen ist halt der besagte Anno. Und der ist wirklich mächtig, denn der ist quasi so eine Art, ich sag mal, Regierungschef von Deutschland. Der hat den damals minderjährigen König, Heinrich IV., quasi in seine Gewalt gebracht. Er regiert für ihn, der König ist minderjährig. Er hat schon einen seiner Neffen zu einem Bischof gemacht in Halberstadt. Er wird seinem Bruder noch einen Posten verschaffen als Bischof von Magdeburg. Also man sieht schon, ne? Der Anno, der hat versucht, also quasi die Macht des Kölner Erzbistums quasi auszubauen.
Absolute Vetternwirtschaft.
Genau, und Günstlingswirtschaft, ne? Genau, ne? Und in dem Zusammenhang trifft es sich, dass in Trier sozusagen eine Stelle frei wird im Jahre 1066.
Kann er das denn einfach so machen? Also mussten die Bischöfe nicht irgendwelche Qualifikationen haben oder irgendwelche Voraussetzungen mitbringen?
Die einzige Qualifikation war wahrscheinlich damals, kommst du gut mit dem Mächtigen? Bist du vielleicht selber Teil der damaligen Adelsschicht? Bist du vielleicht verwandtschaftlich irgendwie miteinander verbunden, miteinander? Und dann natürlich hat es natürlich auch Wahlen gegeben. Also in Trier war es wohl damals Usus, dass sehr wohl Leute vor Ort, Priester vor Ort, den Bischof gewählt haben und nicht einfach so einer eingesetzt werden konnte. Auf der anderen Seite sind wir in diesem Deutschland vor 1000 Jahren bei einem Königtum, was sehr stark ist und mächtig und tatsächlich Bischöfe einsetzt und absetzt. Das haben die mit Absicht gemacht, denn die haben sich gedacht, wenn ein Bischof so ein Gebiet regiert, innerhalb von Deutschland, und dann stirbt er, dann muss er es zurückgeben, denn er hat ja keine Nachkommen. Herrscht ja Zölibat. Und dadurch haben die Ottonen und Salier, die Könige dieser Familien, halt eben ihre Macht festigen wollen und so weiter. Übrigens, das Ganze ist dann eskaliert, weil wenn Könige Bischöfe einsetzen, dann kollidiert das irgendwann mal mit dem Machtanspruch des Papstes zum Beispiel, der sagt, also liebe Leute, ihr seid Laien, das geht nicht, ich setze sie ein. Das ist dann dieser berühmte Streit, der wenige Jahre später folgen wird mit dem noch berühmteren Gang von Canossa. Vielleicht kennst du den.
Da ist irgendein König und musste ja zu Kreuze kriechen quasi und sich beim Papst entschuldigen.
Genau. Das ist tatsächlich nur wenige Jahre nach diesem spektakulären True-Crime-Vorfall, den wir jetzt gleich behandeln werden.
Und in Trier fehlt quasi ein Bischof. Was ist denn mit dem Alten passiert?
Genau, ich habe es gerade erwähnt, da ist also eine Stelle frei geworden. Im Jahre 1066 ist nämlich urplötzlich Bischof Eberhard gestorben. Und Bischof Eberhard, der soll wohl da mitten in der Messe zusammengebrochen sein. Und dann wird im Nachhinein dann halt erzählt, da seien die Juden dran schuld gewesen. Sie hätten eine Wachspuppe durchstochen, die den Bischof darstellen sollte, weil er sie quasi zwangstaufen wollte. Das ist eine Geschichte, die ist ja später aufgekommen, also Antisemitismus. Aber es ist zugleich auch ein Beleg dafür, dass es damals schon eine jüdische Gemeinde in Trier gegeben hat. Das nur nebenbei erwähnt. Und es ist weiter aus diesem Gerücht auch sonst nichts weiter passiert. Erst später hat es dann Pogrome gegeben. Jedenfalls dieser Eberhard stirbt. Die Stelle wird frei und Anno der Zweite in Köln wittert sozusagen seine Chance, quasi seinen Einfluss noch mehr auszubauen. Und dann überredet er den minderjährigen König Heinrich IV., das ist übrigens der mit dem Gang von Canossa. Heinrich IV. Sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Kandidaten für den Trierer Bischofsstuhl, meinen Neffen Konrad oder Kuno, Kuno von Fullingen oder Konrad von Fullingen. Der ist Dompropst, also der leitet quasi die Verwaltung der Kölner Kathedrale und des ganzen Bistums. Der ist jung, der ist fähig und außerdem ist er mein Neffe und ich würde den empfehlen. Und der König gibt seine Zustimmung und Anno übergibt dann Ring und Stab an seinen Neffen und sagt, du bist jetzt damit Bischof. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, er muss natürlich nach Trier reisen, um dort ins Amt offiziell eingesetzt zu werden.
Und warum war das den Trierern so ein krasser Dorn im Auge?
Weil die eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie vorhin erwähnt, tatsächlich ihre Bischöfe eigentlich selber ausgewählt haben. Auch wenn wahrscheinlich noch eine königliche Zustimmung notwendig gewesen ist. Und in diesem Fall ist also wirklich Trier nicht gefragt worden. Volk und Klerus von Trier, so habe ich meiner Chronik gelesen, die sind nicht gefragt worden, sondern man hat denen einfach quasi vollendete Tatsachen geschaffen. Ne? By the way, Leute, ihr habt einen neuen Bischof.
Also haben sie die ganze Sache selber in die Hand genommen?
Genau, als die Meldung sozusagen aufkam in Trier, dass man quasi einen neuen Bischof hat, von der Partei von Anno dem Zweiten. Der war übrigens jemand, der selber sehr persönlich zwar offenbar machtbewusst war, aber ansonsten ein völliger Asket war und durchaus auch den damaligen Klerus reformieren wollte. Wir kennen das ja immer wieder, ne? Zum Beispiel aus Der Name der Rose, dass die Sitten sozusagen verfallen in diesen Klöstern, ne? Und dann immer wieder neu sozusagen erneuert werden müssen. Und das war damals zu der Zeit auch der Fall. Da hat es also eine breite Reformbewegung gegeben, in ganz Europa ausgehend von Klöstern im damaligen Frankreich, die auch halt den Kölner Raum erreichte. Und Anno war ein Verfechter, halt eben neue Klöster zu gründen oder Klöster zu reformieren. Und hat dafür zum Beispiel ein Kloster in der Nähe von Köln neu gegründet, in Siegburg, das zunächst mal von Mönchen aus Trier geleitet worden ist. Von der Reichsabtei St. Maximin, die lag damals vor den Toren von Trier und war sehr mächtig. Und die haben zum Beispiel dieses Kloster mit aufgebaut im Auftrag von Anno.
Und Kuno wäre dann ja wahrscheinlich ähnlich progressiv gewesen wie sein Onkel. Da kommt dann also jemand nach Trier, der will Sachen ändern.
Wer weiß, das wissen wir halt nicht. Vielleicht möglich, vielleicht auch nicht. Man darf auch nicht vergessen, das ist eine Zeit, ich habe es vorhin erwähnt, es gibt kein Gewaltmonopol des Staates. Und wenn du sozusagen dein Recht durchsetzen willst, dann machst du das selber. Stichwort Faustrecht sozusagen. Das heißt, du willst etwas durchsetzen, dann brauchst du sozusagen eine gewisse Power dahinter. Heißt Soldaten zum Beispiel. Also die Bischöfe haben auch Kriege geführt und so. Und das haben zum Beispiel auch Kunos Vorgänger machen müssen. Popo hat Krieg führen müssen, um sich quasi Trier überhaupt nehmen zu können. Der war auch von auswärts bestimmt worden durch einen anderen Kaiser. Oder Eberhard. Eberhard war im Streit mit dem Grafen von Luxemburg, der hieß auch Konrad. Der ist sogar von dem gefangen genommen worden und ist erst nach, ich glaube, Androhung eines Bannes freigelassen worden. Also das hat immer wieder Konflikte gegeben.
Also wäre Kuno eigentlich am besten mit einer Streitmacht nach Trier gezogen oder hatte der Leute dabei?
Tatsächlich ist er mit einer Eskorte losgezogen und einem weiteren Bischof, dem Bischof von Speyer, das hat also Anno ihm da zusammengestellt und hat gemeint, pass mal auf, du gehst jetzt von Köln nach Trier. So, ja, und das hat er dann auch gemacht im Mai 1066 und dann kommt es halt zur Katastrophe aus Kunos Sicht. Die Chronik, es gibt eine Chronik eines Mönchs, einige Jahre später erstellt, Theoderich hieß der, die erzählt also, dass Kuno losgezogen sei und unter anderem auf dem Weg in Bitburg übernachtet habe. Und zwar heißt es da wörtlich, bei dem Kastell, das Bitburg genannt wird, qui quarto ad urbe milario abita mansione in villa qua Bitburg oder Bideburg dicitur, per noctabat. Da hat er also übernachtet. Ob jetzt im damaligen Bitburg oder im Umkreis von Bitburg, wir wissen es nicht.
Aber einen Tag später wäre er quasi in Trier gewesen.
Genau, und einen Tag später wäre er in Trier gewesen und dann wäre er quasi offiziell ins Amt gehievt worden. Er hätte dann die Mitra, also die Bischofsmütze, aufgesetzt bekommen. Es gibt ein Bild von ihm übrigens hier aus einer späteren Chronik, ich habe es mal mitgebracht, da sieht man ihn auch mit der Mitra. Die hat er ja gar nicht bekommen. Er war ja auf dem Weg dahin. Ist also nicht eine ganz korrekte Darstellung.
Das ist auch so ein typisch mittelalterliche Malerei, also ein bisschen... Ja, jetzt nicht ganz so professionell, würde man nach modernen Standards sagen, aber er wirkt jetzt nicht unsympathisch. Also. Genau.
Ja, das Bild könnt ihr auch bei uns in den Shownotes finden. Da findet ihr einen Link zu einem Beitrag. Da könnt ihr dann das Bild aufrufen und euch das anschauen, den jungen Kuno. Ja, jedenfalls, er übernachtet in Bitburg und von Trier kommt ein anderer Theoderich. Also nicht unser Chronist Theoderich, sondern ein Trierer Burggraf. So wird er genannt. Also jemand, der offenbar da halt für den Bischof da was verwaltet hat. Jetzt gibt es ja keinen Bischof. Und der kommt mit einer ganzen Truppe. Und die Trierer, so erzählt die Chronik, waren anscheinend wirklich sauer gewesen und hatten beschlossen, wir müssen verhindern, dass Kuno nach Trier kommt, am besten wir töten ihn. Dann ist er sozusagen aus dem Weg geräumt. Ja, und Theoderich war auch nicht irgendwer. Man muss dazu wissen, in diesem Trier war zwar der Bischof mächtig gewesen, aber ich habe gerade schon erwähnt, er hatte auswärtige Feinde und er musste auch Rücksicht nehmen auf seine Dienstmänner. Die wurden Ministerialen genannt. Die hatten sogar teilweise eigene Burgen innerhalb des Stadtgebietes. Die Familie de Ponte zum Beispiel, über die machen wir auch nochmal einen Podcast. Ganz spannende Geschichte. Oder die Familie de Castello, die lebten in antiken römischen Thermen zum Beispiel. Also dieses Machtverhältnis in Trier war sozusagen noch nicht ganz auf Seiten des Bischofs.
Und dann kam es dann am nächsten Tag zur Auseinandersetzung.
Sogar in der Nacht. Also die sind überfallen worden, die Eskorte ist entwaffnet worden, der Speyerer Bischof, der ist auch festgenommen worden und dann halt aber zurückgeschickt worden, denn die wollten ja den Kuno haben. Und die haben den Kuno gefesselt, ihn beschimpft, ihn ausgelacht und verschleppt. Und zwar laut Chronik an die Mosel, an einen Ort namens Irzig. Das ist etwa 30 Kilometer von Trier entfernt. Wenn ihr schon mal an der Mosel wart, das ist eine ganz tolle Gegend. Weinberge links, rechts, die sich steil hoch aufragen und natürlich auch links und rechts damals überall Burgen. Und eine solche Burg, ob jetzt nun oben oder unten im Tal, die gab es damals offenbar in diesem Ort namens Irzig. Zumindest sagt die Chronik, dass er dorthin gebracht worden sei. Ich kann das mal kurz hier mal vorlesen. Da heißt es, er wurde verschleppt ad castrum qui nomen Urkik. Oder anderswo ausgedrückt, zu einem Municipium super anem Moselam, also an den Ufer des Mosels. Irzig. Und es ist offensichtlich auch dieses Irzig, was wir auch heute kennen. Ja, und da ist er dann 14 Tage festgehalten worden durch Theoderich, den Trierer.
Weil man noch nicht genau wusste, was man jetzt mit ihm anfangen soll, oder?
Möglicherweise, genau. Ne? Was machen wir mit dem? Vielleicht schicken wir den zurück. Ne? Vielleicht fordern wir ein Lösegeld. Vielleicht handeln wir einen politischen Deal aus. Ne? Wer weiß. Aber Fakt ist, nach 14 Tagen offenbar hat dann der Burggraf offenbar wohl dann beschlossen, nee, wir machen jetzt hier Schluss. Und hat dann 4 Männern aufgetragen, tötet ihn. Tötet diesen Bischof. Und die haben ihn dann auf einen Felsen geschleppt, wie es in der Chronik heißt, haben ihn ausgezogen, war nur noch mit einem Hemd bekleidet, ja, und dann runtergestoßen.
Von der Klippe.
Von der Klippe sozusagen. Und oh Wunder, Kuno überlebt, ohne Kratzer. Fall du mal mehrere Meter runter.
Ein kleines Wunder, ja.
Ja, und dann haben sie ihn nochmal hochgeschleppt und wieder runtergestoßen und wieder hat er überlebt.
Oh nein.
Und nochmal hochgeschleppt und nochmal runtergestoßen. Also wirklich schon ein Martyrium.
Das waren also keine ausgebildeten Henker, oder?
Ich weiß auch nicht. Oder es war ein Wunder, er sollte nicht sterben. Und dann hatten halt diese 4 Männer dann keine Lust mehr. Haben gedacht, wir brauchen eine andere Lösung und haben dann, der hatte noch dieses Hemd an, das haben sie dann durchstochen, offenbar mit ihren Schwertern. Und dann haben sie ihn mit dem Schwert enthauptet. Und dann ist halt die Leiche runtergestoßen worden.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, das war der 1. Juni 1066. Kuno ist tot und die Chronik berichtet, dass sein Leichnam dann 40 Tage lang dort am Fuße dieses Felsens gelegen habe. Die Trierer sind dann zurückgezogen, haben sich dann auf einen neuen Kandidaten geeinigt, Bischof Udo, und der Leichnam liegt dann da. Und ein anderer Theoderich, also wir haben Theoderich den Trierer, ne, der den Mord befohlen hat. Wir haben Theoderich den Chronisten Jahre später diese Geschichte erzählt in einer Vita. Und wir haben noch einen dritten Theoderich, der ist Bischof von Verdun, das ist in Frankreich. Und der hatte auch so Besitzungen in diesem Gebiet. Und der war laut Chronik sozusagen zu der Zeit in der Nähe. Der hat davon gehört und hat dann die Gabe besessen, diesen Leichnam quasi aufzuspüren. Der war in der Zwischenzeit, der Leichnam, war von Bauern aus einem nahegelegenen Ort gefunden worden und beigesetzt worden am Fuße einer Kirche. Und Theoderich aus Verdun befiehlt also, holt den Leichnam ab und bringt ihn nach Tholey. Tholey ist ein Ort in der Nähe von Trier. Ein bisschen weiter weg, etwa heutzutage eine Stunde mit dem Auto entfernt. Tholey hatte damals eine der ältesten Klöster von Deutschland. erstmalig 697 erwähnt und so. Und dem heiligen Mauritius gewidmet. Und Tholey gehörte zu Verdun. Und dann hat halt dieser Bischof von Verdun, Theoderich, gesagt, bringt den nach Tholey, den Märtyrer. Er war gestorben. Wahrscheinlich hat er das, und da sind wir bei Anno, wahrscheinlich hat er das gemacht auf Bitten von Anno, dem Onkel. Du bist doch da gerade in der Nähe, sozusagen. Ja, und dann ist der Leichnam nach Tholey gebracht worden, dort beigesetzt worden in einem neuen Grab. Und dann sind wir ja im Mittelalter und dann geht's erst richtig los.
Ja, es muss dann ja bestimmt auch Konsequenzen gegeben haben für die Mörder, oder?
Ja, aber tatsächlich war es damals so, ich habe mich auch nochmal eingelesen, es gibt ein schönes Sachbuch zum Thema die Städte um 1200. Es war nicht so, dass bei einem Mord du als Täter deswegen automatisch im Gefängnis gelandet bist, sondern manchmal hat es gereicht, eine Sühneleistung zu erbringen, eine Zahlung zum Beispiel. Und je mächtiger du warst, desto unwahrscheinlicher die Zahlung. Zum Beispiel, du solltest Buße tun. Und das ist tatsächlich im Fall von Theoderich, dem Trierer, dem Auftraggeber des Mordes sozusagen, passiert und seinen vier Schergen. Er soll angeblich eine Pilgerreise gemacht haben nach Jerusalem und dabei auf dem Weg umgekommen sein, also ertrunken sein.
Karma.
Karma, Rache Gottes. Und auch seine Schergen, die sollen das Zeitliche gesegnet haben. Da heißt es wörtlich in der Chronik übersetzt, es soll genügen zu sagen, sie wurden durch verschiedenartige Strafen und sichtbare Übel dem Licht der Welt entzogen. Was auch immer da passiert ist. Es gibt übrigens auch noch andere Versionen dieser, ich sag mal, True-Crime-Geschichte im Mittelalter. Es haben auch andere Chronisten darüber berichtet, nochmals Jahre später. Da soll dann zum Beispiel, das schreibt Bertolt von Reichenau, quasi nochmal 10 Jahre später in seiner eigenen Chronik, dass man den Bischof gefoltert habe, bevor man ihn runtergestoßen habe. Dass er sich beim Sturz einen Arm gebrochen habe. Dass der Henker bei der Enthauptung sein Ziel verfehlt habe und ihn in die Brust getroffen habe. Und dass halt einer der vier Schergen Reue gezeigt habe, aber die anderen drei Schergen, die seien ins Inferni Descenderunt abgestiegen, also zur Hölle hinabgestiegen, was auch immer damit gemeint ist.
Sehr dramatisch.
Genau.
Aber wie verlässlich sind denn eigentlich diese Chronisten? Also wie viel von dieser Geschichte stimmt tatsächlich?
Ja, gute Frage. Was glaubst du?
Also ein wahrer Kern wird sicher dran sein.
Ja, also es ist, Fakt ist, er ist tatsächlich ermordet worden. Das heißt auch in einer Chronik der Stadt Trier, dass das ein über Trier hinaus starkes Aufsehen erregt hat. Dieser Vorgang, ich meine, es ist nicht alltäglich, dass man einen Bischof ermordet. Dieser Theoderich, dieser Chronist, den ich ja vorhin erwähnt habe zum Beispiel, der hat seine Chronik im Jahre 1072, 1080, also einige Jahre nach dem Mord verfasst. Und das hat er nicht aus eigenem Antrieb verfasst, der war noch nicht mal von hier. Das war ein italienischer Wandermönch. Den hat es halt nach Tholey verschlagen. Dort hat er dann die Geschichte kennengelernt. Die ist ihm wahrscheinlich zugetragen worden. In Tholey lag ja mittlerweile dann das Grab, das Kuno, was übrigens zu dem Zeitpunkt bereits verehrt wurde, dazu gleich mehr. Und dann hat er vom damaligen Abt quasi einen Auftrag bekommen, schreib doch mal eine Chronik. Und zwar wahrscheinlich mit der Absicht, damit halt ein Schriftwerk zu haben, was man wiederum einreichen konnte, höherer Stelle, also beim Papst, zu sagen, lass uns doch den Kuno heilig sprechen. Er ist ein Märtyrer und an seinem Grab sollen sich Wunder vollzogen haben. Und dann hat der Theoderich dann losgelegt und hat dann diese Geschichte erzählt, die übrigens bis heute quasi unsere Grundlage ist für all diese Ereignisse.
Aber im Grunde sind es dann ja auch immer PR-Geschichten so ein bisschen, ne?
Genau, das ist auch so ein bisschen PR-Geschichte. Der Theoderich schweift auch sehr weit und breit aus. Es gibt übrigens eine wunderschöne Übersetzung dazu, die hat ein saarländischer Historiker namens Walter Burnickel erst vor ein paar Jahren verfasst, in Zusammenarbeit mit der Abtei Tholey, die gibt es also heute wieder. Und da hat er wirklich diese Chronik Wort für Wort nochmal neu übersetzt und eingeordnet. Und ich kann da nur mal einen Satz vorlesen, also es ist wirklich etwas schwülstig. Weil aus Furcht vor eben diesen Tyrannen niemand wagte, die Glieder des Schlachtopfers Christi der Erde zu übergeben, blieben sie etwa 40 Tage liegen, ganz wie bei dem Erzmärtyrer Stephanus, den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes ausgesetzt. Das ist so der Sprachstil. Er lobt auch überschwänglich seinen Auftraggeber in den ersten Zeilen zum Beispiel. Aber er war offensichtlich Zeitzeuge. Also er muss tatsächlich wirklich zeitnah an diesen Ereignissen gewesen sein. Ja, und bei den anderen Chroniken, die dann sich später fortsetzen, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, es wird dann immer mehr ausgeschmückt.
Ja, aber Fakt ist, Kunos Geschichte wurde so weit ausgeschlachtet, wie man konnte. Er wurde zum Märtyrer und auch heilig gesprochen. Kann man das Grab denn heute noch sehen?
Nein, tatsächlich sind die Reliquien nicht mehr auffindbar. Auch die Tunika, die ich vorhin erwähnt habe, dieses Hemd, was da durchstochen worden sein soll, wahrscheinlich blutgetränkt, ist auch verschwunden. Im Laufe der Französischen Revolution sind ja in unserem Gebiet ganz viele Klöster und Kirchen aufgelöst worden, geplündert worden, das Inventar verkauft worden. Und das Schicksal hat auch das Kloster Tholey erlitten. Wie gesagt, eines der ältesten Klöster von Deutschland. Und da ist quasi alles in alle Winde verstreut worden. Und wo heute da noch Knochenreste zu finden sind, schwierig. Was man aber wiederentdeckt hat, und das ist jetzt auch mit einer Platte vermerkt innerhalb der Kirche, der Abtei, man hatte herausgefunden, wo der ursprünglich dort beigesetzt war. Also die Gruft, die hat man also wiederentdeckt, die kann man zwar weiter nicht betreten, aber da weiß man, da lag er damals. Ja, und du hast es erwähnt, er ist heilig gesprochen worden, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob er jemals wirklich heilig gesprochen worden ist, also ganz offiziell, aber er galt halt als Heiliger dort in Tholey. Das ist manchmal so, manchmal wurde man einfach heilig quasi vor Ort verehrt, obwohl es keine offizielle Ernennung gibt. Es gibt ein Dokument aus dem Jahre 1697, ein Verzeichnis der Heiligen, da wird er tatsächlich genannt, ne? Also irgendwo muss es vermerkt worden sein. Ja, und heilig wird man ja nicht einfach so, da muss es Gründe dafür gegeben haben. Das heißt, es sind Wunder passiert an seinem Grab. Ach.
Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Ja. Zum Beispiel? Also, dass er diese Stürze überlebt hat, ist ja schon mal ein absolutes Wunder auf jeden Fall.
Das ist definitiv ein Wunder. Also, ich falle ja schon hin, wenn ich mal laufen gehe und dann stolpere und dann habe ich mir schon das Knie aufgeschrammt und ihm passiert gar nichts aus mehreren Metern Höhe. Übrigens, den vermeintlichen Felsen kann man sich heute auch anschauen. An der Mosel, wenn ihr dabei irrtig unterwegs seid, auf der linken Seite von Trier aus kommend, auf der B53, da ist die Irziger Sonnenuhr zu sehen. An einem Steinfelsen und da soll er herabgestürzt worden sein. Da ist auch eine kleine Statue von ihm zu finden.
Aber nicht zum Nachmachen empfohlen?
Nee, auf keinen Fall. Leute, macht das nicht. Ja, zum Beispiel soll ein blinder Mann aus Echternach, aus Luxemburg, nach Tholey gereist sein und dort sein Augenlicht wieder gewonnen haben an seinem Grab. Wir wissen es oder wir wissen es nicht? Keine Ahnung. Übrigens, der Anno der Zweite, sein Onkel, wie gesagt, ein asketisch lebender Mensch, der es aber mit den Kölnern auch nicht gut klarkam. Die hatten auch Streit untereinander. Es gibt übrigens in Köln eine lustige Geschichte dazu, also im Nachhinein lustig. Und zwar hatten die Kölner irgendwann mal die Schnauze voll von seinem Regiment und haben ihn attackiert. Und er hat sich dann im damaligen Dom von Köln verschanzt und er war wirklich eingesperrt. Also sein Schicksal war besiegelt, einige Jahre nach dem Tod von Kuno. Und dann gab es aber ein Schlupfloch in der damaligen mittelalterlichen Stadtmauer von Köln. Die führte direkt an der damaligen Kathedrale vorbei. Und durch das ist er das hindurch geschlüpft und konnte dann also quasi außerhalb von Köln seine Truppen sammeln. Das nennt man heute das Anno-Loch. Ob das noch zu sehen ist, weiß ich nicht. Liegt, glaube ich, heute im Bereich eines Parkhauses. Und dann kam der Anno später zurück und hat dann Rache geübt und so weiter. Jedenfalls war er enttäuscht von den Kölnern, der Onkel Anno, und hat sich dann nach Siegburg zurückgezogen. Und dort ist er dann gestorben. Und auch an seinem Grab sollen sich Wunder ereignet haben. Unter anderem soll ein Priester 100 Jahre später dort Staub aufgesammelt haben an seinem Grab. Diesen Staub mitgenommen haben an einen Ort an der Mosel, Winningen. Das ist in der Nähe von Koblenz. Und dort gab es nämlich einen Mann, heute würden wir sagen, der hatte Krämpfe. Also der war starr, Glieder konnte er nicht bewegen, seine Zähne waren zusammengepresst. Und dieser Priester, der hat dann halt diesen Staub mit Wasser vermischt und dann halt dann eben diesen Mann sozusagen das eingeflößt. Das heißt, die haben den wahrscheinlich gezwungen, den Mund aufzumachen, frag mich nicht wie, und das eingeflößt. Und oh Wunder, der Mann war danach geheilt.
Fantastisch.
Mit dem Staub von Anno, ja. Sozusagen. Also Wunder geschehen immer wieder. Wir sind in dieser Epoche, wo es ständig passiert. Und das war halt eben auch beim Kuno von Fullingen der Fall. Es gab also diverse Wunder. Noch mehr könnt ihr übrigens in dieser besagten Schrift von Walter Burnickel nachlesen. Ein Tholeyer Heiliger. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Aber war das wirklich so ein Ausnahmefall, dass ein Bischof ermordet wurde? Sowas ist doch bestimmt häufiger passiert, oder?
Tatsächlich nicht so oft, weil es wirklich schon ein spektakulärer Vorfall ist. Aber es hat tatsächlich 200 Jahre später wirklich einen noch viel spektakulären Fall gegeben. Da ist übrigens auch dann der Täter verurteilt worden. Wieder ein Kölner Erzbischof, diesmal Engelbert hieß der Mann. Im Jahre 1225, der war auch skrupellos, raffgierig. Der versuchte also dieses Kölner Bistum noch mehr zu erweitern mit Territorial. Und wollte dann unter anderem verschiedene Gebiete haben im heutigen Westfalen, die aber einem Cousin von ihm gehörten, Graf Friedrich von Isenberg. Und dieser besagte Graf war so verzweifelt, dass man ihm diese Territorien wegnehmen wollte und er wahrscheinlich auch keine andere Möglichkeit sah, sich zu wehren, als dem Bischof eine Falle zu stellen bei einer Reise. Er hat ihn da überfallen und da hat er ihn tatsächlich auch ermorden lassen. Ein aufsehenerregender Fall, einer, wie heißt es hier, spektakulärsten Morde des Mittelalters, 7. November 1225. Dieser besagte Graf ist dann geflohen, hat sich ein Jahr lang versteckt, ist dann aber aufgespürt worden und dann ist er an ein Rad gebunden worden, wo man ihm alle Gliedmaßen gebrochen haben. Das heißt, er ist gerädert worden und da ist er dann gestorben. Also wenn wir heute sagen, wir sind gerädert, das ist dem Grafen passiert.
Grausame Strafe.
Und es gab noch einen weiteren Fall in England, das ist der vielleicht berühmteste Fall. Das ist der Bischof von Canterbury, Thomas Becket, der legt sich mit dem englischen König an. Der will quasi die Rechte der Kirche, die Autonomie der Kirche beibehalten. Und dann kreuzen eines Tages vier Ritter des Königs in seiner Kathedrale auf und erstechen den Erzbischof am Altar. Also solche Fälle hat es durchaus gegeben.
Und Kuno, was erinnert heute noch an ihn?
Ja, die Reliquien oder seine Überreste sind, wie gesagt, nicht mehr vorhanden. Es gibt auch keine Verehrung mehr von ihm. Das Kloster war zeitweilig auch aufgelöst, ist heute wieder neu existent. Aber wie gesagt, die Grabstelle in Tholey, die ist also heute markiert. Und wie gesagt, die Uerziger Sonnenuhr. Wenn ihr da also mal eine Fahrradtour macht, an der Mosel entlang, dann schaut es euch mal an, da werdet ihr dort den Kuno erleben.
Ja, und mehr Infos zu Kuno und dieser ganzen True-Crime-Geschichte findet ihr natürlich auch auf volksfreund.de. Mehr True-Crime-Geschichten aus der Gegenwart findet ihr natürlich auch in unserem anderen Podcast Spurensuche, der True-Crime-Podcast des Trierischen Volksfreunds. Miguel, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos zu Kuno.
Ja, vielen Dank euch zum Zuhören.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns wie immer natürlich gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.